Die Menschen, die vor 3000 Jahren gelebt hatten, das waren Menschen wie du und ich. Sie hatten einfach keine Autos, sie hatten keine Telefons, sie hatten keine Handys. Aber sie waren genau dieselben Menschen, dasselbe hat die Menschen bewegt wie uns heute. Das war Liebe, das war Macht, das war Reichtum. Das hat sich nichts geändert. Der Mensch ist eigentlich über die Jahrhunderte immer derselbe geblieben. Was sich nicht verändert hat, wirklich nicht verändert hat, über die Jahrhunderte und Jahrtausende, ist der Mensch. Nur die Technik hat sich verändert. Der Mensch ist an sich derselbe geblieben. Deshalb können wir gut 3000 Jahre zurückgehen. Und zwar in die Zeit der Könige in Israel. Und wir beschäftigen uns heute ganz besonders mit dem Rehabeam. Rehabeam ist dieser König hier. Und hier aus dieser Skizze sieht man, das ist der König Saul, König David, König Salomo. Und Salomo hat ja seinem Sohn nicht ein besonders gutes Erbe hinterlassen, weil er selber von Gott abgefallen ist. Und eigentlich sein Sohn hatte dann das Schicksal zu tragen. Er hat sich aber auch zudem sehr ungeschickt verhalten, so dass praktisch durch sein Verhalten, wie er zuerst regieren wollte, hat sich das ganze Israel gegen ihn gestemmt. Und das Resultat war, dass Israel, die Nation Israel, gespalten wurde in 10 Stämme, das Nordreich, 10 Stämme Israels mit dem König Jerobeam und dann das Südreich, da der König Rehabeam noch König war, mit dem Stamm Juda, seinem eigenen Stamm, und dem Stamm Benjamin. Das war eine Riesenkatastrophe. Praktisch ein Reich, ein einflussreiches, beachtliches Reich, bricht einfach mir nichts, dir nichts auseinander. Und jetzt bleibt diesem Rehabeam noch so ein Häufchen, 2 Stämme gegenüber 10 großen Stämmen mit einem mächtigen Führer, der dann einen eigenen Gottesdienst aufrichtet. Der baut interessanterweise, Jerobeam, baut oder lässt 2 goldene Kälber machen. Manchmal, wenn ich das lese, denke ich, ist fast nicht zu begreifen. Jetzt haben sie doch die Geschichte mit dem goldenen Kalb schon mal durchgespielt. Jetzt macht er noch 2. Das goldene Kalb ist ein ägyptischer Gott, der Apis-Stier, der dann verehrt wurde. Und das wollte er machen, damit das Volk Israel ja nicht in Jerusalem den Gott Israels anbetet und das Volk von ihm abfällt, von Jerobeam. Und nun regiert Rehabeam noch seine beiden Stämme, Juda und den Stamm Benjamin. Und die ersten 3 Jahre seiner Regierung, da lebte sein Reich einen riesen Aufschwung. Plötzlich hatte dieser Mann die Fähigkeit, diese beiden Stämme ganz exzellent zu führen. Er hat die Städte gefestigt, er hat Festungen gemacht und er wurde zu einer starken Nation in diesem Gebiet. Und das ganze Volk verweigerte sich auch dem Götzendienst, den die 10 Stämme eingeführt hatten. Und es kam sogar so weit, dass die Leviten und die Priester das Reich Jerobeams, also dieses 10-Stämme-Reich, verließen und zu Rehabeam gezogen sind, weil sie dort den Gott Israels noch verehren konnten. Also es gab auch eine religiöse Trennung. Praktisch die den Gott Israels weiter verehren wollten, zogen zu Rehabeam und die anderen blieben bei Jerobeam. Und so gelang es Rehabeam innerhalb von 3 Jahren, sein Reich zu einem starken Reich, zu einem einflussreichen Reich umzubauen. Der Segen war sichtbar in diesem Königreich. Man beachtete dort die Ordnungen Gottes, man förderte die Verehrung des Gottes Israels und in kurzer Zeit wurde hier etwas Festes aufgebaut. Und hier setzt dann unser Text ein. In 2. Chronik, die eine Bibel haben, dürfen gerne das aufschlagen und vielleicht das ein und andere dann noch nach zu schauen. 2. Chronik, Kapitel 12, Verse 1 bis 13. Als Rehabeam mächtig geworden war und seine Herrschaft in Juda gesichert war, fragte er nicht mehr nach Gottes Gesetz des Herrn und sein ganzes Volk auch nicht. Da zog im 5. Regierungsjahr Rehabeams der ägyptische König Schishak gegen Jerusalem heran. So bestrafte der Herr ihre Untreue. Schishak kam mit einem Heer von 1200 Streitwagen und 60.000 Wagenkämpfern, denen noch ungezählte Libyer, Sukkiter und Äthiopier als Hilfstruppen folgten. Ein riesiges Heer. Er eroberte zuerst die befestigten Städte in Juda und rückte dann gegen Jerusalem vor. Damals kam der Prophet Schemaja zu Rehabeam und den anderen führenden Männern von Juda, die sich vor Schishak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sagte zu ihnen: So spricht der Herr. Weil ihr euch von mir abgewandt habt, wende ich mich auch von euch ab und gebe euch in die Hand Schishaks. Da beugten sich die führenden Leute von Juda und der König unter dieses Urteil Gottes und sagten: Der Herr ist im Recht. Und als der Herr merkte, dass sie ihr Unrecht einsahen, erging sein Wort an Schemaja. Er sagte: Sie haben ihre Schuld eingestanden, darum will ich sie nicht umbringen. Mein Zorn soll nicht so weit gehen, dass Schishak Jerusalem vernichtet. Ich werde sie bald aus dieser Gefahr erretten. Aber sie werden sich ihm unterwerfen müssen, damit sie erkennen, was für ein Unterschied es ist, mir zu gehorchen oder dem König der Länder. Schishak rückte in Jerusalem ein. Er leerte die Schatzkammern im Tempel und im Königspalast. Er nahm auch alle goldenen Schilde mit, die Salomo hatte anfertigen lassen. Rehabeam ließ dafür Schilde aus Bronze machen und gab sie dem Kommandanten der Wache, die am Eingang des Palastes stationiert war. Jedes Mal, wenn der König in das Haus des Herrn ging, trugen die Wachen, die ihn begleiteten, diese Schilder. Und brachten sie dann wieder in die Unterkunft zurück. Weil Rehabeam sein Unrecht eingesehen hat, ließ der Zorn des Herrn von ihm ab und er vernichtete ihn nicht völlig. Es gab damals auch in Juda noch manches Gute. Rehabeam konnte seine Herrschaft wieder festigen und weiter als König regieren. Nochmals eine Chance. So habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Der Erfolg des Rehabeams, der in diesen 3 Jahren erreichte, war leider von kurzer Dauer. Auf dem Höhepunkt seiner Machtentfaltung, da fragte er plötzlich nicht mehr nach Gott. Plötzlich war der Gott Israels für ihn nicht mehr interessant, auch für das Volk nicht. Rehabeam fragte nicht nach dem Gesetz des Herrn und sein Volk auch nicht. Auch nicht die, die rübergekommen sind von Jerobeam. Auch die fragten offenbar nicht mehr nach dem Gott Israels. Auf dem Höhepunkt seiner Macht meinte er, Gott nicht mehr nötig zu haben. Und nun ging es noch 2 Jahre, in denen Gott diese Entwicklung beobachtete. Und dann schickte er den König von Ägypten, Schishak. Er schickte ihn, um das Volk Israel zu strafen für diese Gottlosigkeit. Gott hat ihnen geholfen, 3 Jahre lang ihre Macht zu entfalten und kaum sind sie auf dem Höhepunkt der Macht, bricht die Verehrung Gottes zusammen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Wenn es uns schlecht geht, dann rufen wir zu Gott und lassen uns helfen. Und wenn es uns wieder gut geht, sind wir dann nicht tendenziell dazu veranlagt, dann gar nicht mehr so nach Gott zu fragen und zu suchen. Ja, Erfolg ist nichts Schlechtes. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich spreche gegen Erfolg. Weit gefehlt. Erfolg ist etwas sehr Schönes. Wir können nicht sagen, besser keinen Erfolg haben. gibt ja auch Christen, die meinen, kein Erfolg zu haben, wäre der Erfolg. Aber das kann es ja nicht sein. Erfolg an sich ist nichts Schlechtes und Gott selbst schenkt Erfolg. Wer hat denn diesen Erfolg geschenkt? Dem Rehabeam. Nicht Rehabeam, das meinte er am Schluss. Das war eben Gott. Das Problem, das er hat und das wir haben, ist die Tendenz, mit Erfolg falsch umzugehen. Erfolg falsch zu bewerten. Im Erfolg kommt die Gefahr mit, dass der Erfolg mir einflüstern will, eigentlich bist du ja gar nicht so schlecht. Wenn du nicht wärest, was wäre dann? Der Erfolg will uns immer einflüstern, siehst du bist eben doch besser, als du es gemeint hast. Du hast doch mehr Gaben, als du gedacht hast. Du hast doch mehr Kraft, als du meintest. Du bist doch gut. Und plötzlich schleicht sich hier Stolz und Überheblichkeit in das Denken. Gott wird dann sozusagen zu einer Freizeitbeschäftigung. Man will ihn nicht gerade abservieren, das würde man vor seinem Gewissen ja gar nicht rechtfertigen können. Aber so, er läuft dann so nebenher. Er darf dann noch ein bisschen dabei sein. Vielleicht kann er mir dann noch behilflich sein, dass alle noch denken, wie fromm das ich bin. So ein Freizeitgott, so ein Gott, der mir noch behilflich ist, irgendwie das Bild über mich selber aufrechtzuhalten, aber nicht mehr wirklich der Gott, dem ich mein ganzes Vertrauen schenke. Über kurz oder lang wird das schieflaufen, auch bei uns. Macht euch nichts vor, sagt Paulus den Galatern. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Wir müssen uns fragen, wie wir uns schützen vor so einer Entwicklung. Und ich kann gleich einmal sagen, wir schützen uns ganz und gar nicht vor einer solchen Entwicklung, wenn jetzt dann nach dieser Predigt jeder sagt, ja, ich kann eh nichts. Ich taug nicht, ich habe keine Kraft, ich habe keine Gaben. Und dann beschwängen wir uns mit leichtfertigen Demütigungen. Das heißt es gar nicht. Paulus war sich sehr bewusst seiner Stärken und seiner Gaben. Aber Paulus war sich genauso bewusst, dass er trotz seinen großen Fähigkeiten absolut abhängig von Gottes Gnaden ist. Paulus lebt uns keine falsche Bescheidenheit vor. Paulus kann sagen, guckt mich an, ahmt mich nach. Er sagt nicht, guckt ja nicht auf mich, ich bin ein schlechter Christ und ich mache immer so viele Fehler und guckt lieber auf alle anderen, ja nie auf mich. Das bezeichnen wir doch als Bescheidenheit und Gottesfürchtigkeit und demütig. Aber ich kann Ihnen garantieren, Paulus war ein demütiger Mensch. Sehr demütiger Mensch. Aber Paulus kann sagen, guckt auf mich, ahmt mein Leben nach, die Art, wie ich Gott vertraue, dann werdet ihr gesegnet werden. Das ist keine falsche Demut und das ist auch keine Überheblichkeit. Wir müssen uns fragen, wie schützen wir uns vor der unmerklichen, schleichenden Gefahr, wenn wir Erfolg haben, uns von Gott wegzubewegen. Wir schützen uns, indem dass wir unsere Situation realistisch einschätzen. Indem dass wir klar die Verhältnisse sehen, in denen wir leben. Wenn ich im Dritten Reich aufgewachsen bin und ich bin ein sehr intelligenter Mensch, fähig, ich könnte viele Erfindungen machen, jetzt bin ich noch Jude, und ich werde in einem Konzentrationslager zu Tode gebracht. Dann sind es die Umstände, die es mir nicht ermöglicht haben, meine Fähigkeiten auszuleben. Ich bin ein Kind von Umständen und Gegebenheiten. Da gibt es viele Menschen, die zu viel fähig wären, aber sie können nicht gefördert werden, weil die Umstände es nicht zulassen. Wenn ich jetzt selber solche Umstände habe, wo mir eine starke Entwicklung ermöglicht wird, dann muss ich dem ganz nüchtern mal Rechenschaft tragen und sagen, das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist die Gunst der Stunde. Und statt ich stolz darauf bin, kann ich ja dankbar dafür werden. Danke, Herr, dass ich in so einer Zeit aufwachsen durfte, mit so vielen Möglichkeiten. Danke, dass ich in einer Familie aufwachsen durfte, die mich gefördert hat. Das hat vielleicht ein anderer nicht, deshalb hat er Probleme, die ich gar nicht kenne. Anstatt mich zu erheben über die anderen, ist Dankbarkeit, die realistische Einschätzung, die Dankbarkeit für das der richtige Ort, um vom Erfolg nicht überrannt zu werden oder übermannt. Und ein zweiter Punkt ist, Gott treu zu bleiben, auch wenn mir dadurch Nachteile entstehen. Psalm 15 heißt es, Herr, wer darf in deinen Tempel kommen? Und die Antwort ist dann etwas später, die tun, was sie geschworen haben, selbst dann, wenn es ihnen Nachteil bringt. Also dass ich als Christ, auch wenn ich in der Welt erfolgreich bin, oder auch wenn ich in der Gemeinde, kann man ja auch erfolgreich sein. Und da wissen wir, wenn jemand erfolgreich ist, dann guckt man ganz scharf darauf, ob der jetzt nicht überheblich wird. Viele bemühen sich, dass er demütig bleibt. Aber ich kann euch garantieren, Gott tut das schon auch. Aber wichtig ist, dass wir die Priorität im Reich Gottes haben. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wenn ich Erfolg habe, nicht meine, dass ich für irgendetwas zu schön bin, es zu tun. Ich habe mal von einem erfahrenen und sehr erfolgreichen Gottesmann gehört, der wirklich Erfolge ausweisen kann, der immer vor Tausenden von Leuten spricht, Woche für Woche. Er sagt, dass ich nicht überheblich werde, mache ich Folgendes. Ich habe mir angewöhnt, je mehr ich in der Öffentlichkeit spreche und je mehr Erfolg ich habe, umso mehr tue ich Dinge, die kein Mensch weiß. Dinge im Stillen. Dass ich einem Behinderten helfe, dass ich beim Aufräumen dabei bin, dass ich Handreichungen tue, ganz normal, damit ich nicht abhebe. Dass ich verwurzelt bleibe. Dass ich nicht meine, mit meinem Erfolg einfach Privilegien anzuhäufen und so zu leben, dass alles um mich herum nur noch schwirren und sich verneigen muss. Sondern dass ich wirklich als ein Mensch, als ein beschenkter Mensch lebe und nach wie vor die Priorität im Reich Gottes behalte und weiß, es geht um viel mehr als um Ruhm in dieser Welt zu haben, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird und dass er im Zentrum steht. Und dass ich mit anpacke. Gott lässt seinen Menschen nun nicht erbarmungslos verderben. Seine Liebe führt immer wieder dazu, dass er die Schuldigen oder die auf Abwägen sind, warnt. Und so sendet er den Prophet Schemaja zu Rehabiam. Und den Obersten, als sie sich versammelten, die hatten natürlich Schiss, die waren in Jerusalem, großes Heer, die haben schon alle befestigten Städte, haben die schon geschleift und jetzt kommen sie noch nach Jerusalem, die best ausgebaute Festung, aber die hatten natürlich Angst. Und nun kommt der Prophet von Gott geschickt und er sagt nun, weil ihr euch von mir abgewandt habt, werdet ihr mich auch, wende ich mich auch von euch ab und ich gebe euch dem Schischak. Das heißt, ihr seid erledigt, basta. Und nun reagieren diese Leute ganz überraschend. Überraschend für andere Begebenheiten. Normalerweise, wenn Propheten sowas sagten, also ich hätte nicht unbedingt dieser Prophet sein wollen, normalerweise wurden sie verjagt oder umgebracht. Und nun reagiert hier aber Rehabeam völlig anders. Und die Leute, sie sagen, ja, Gott hat recht gehandelt an uns. Wir sind schuldig geworden. Wir haben falsch gehandelt. Da beugten sich die führenden Leute von Juda und der König unter dieses Urteil Gottes und sagten, der Herr ist im Recht. Der Herr handelt richtig. Dass er uns straft, das ist Recht. Sie sagen nicht, oh, das ist schlimm, was uns geschieht. Was ist das für ein Gott, der so etwas überhaupt zulässt? Warum lässt Gott das zu? Und schicken den Propheten weg. Das hätte überhaupt nichts geändert. Sie haben nicht die Schuld jemand anderem zugeschoben oder sie haben nicht die Schuld Gott in die Schuhe geschoben. Das ist ja eine Art, die Schuld zu verlagern, die Verantwortung zu verlagern. Wenn das Gott zulässt, dann habe ich nichts damit zu tun. Aber sie sagen, jawohl, Gott hat richtig gehandelt. Wir haben uns versündigt und das, was jetzt geschieht, das geschieht uns mit Recht. Basta. Das ist Demut. Das ist geistliche Größe. Einfach zu sagen können, jawohl, da wo wir stehen, das haben wir dem zu verdanken, dass wir uns vom Gott Israels abgewendet haben. Und nun geschieht ja das Besondere, dass Gott ja da nicht drauf rumdrückt und sagt, ja genau, ich habe es ja gesagt und jetzt mache ich euch ganz fertig, jetzt habt ihr sie noch eingesehen. Nein, sondern er schickt den Propheten nochmals und sagt, sie haben ihre Schuld eingestanden, darum will ich sie nicht umbringen. Mein Zorn soll nicht so weit gehen, dass Schishak Jerusalem vernichtet. Ich werde sie bald aus dieser Gefahr erretten. Gott gibt sofort wieder eine Chance. Hier können wir von Rehabeam und seinen Leuten sehr viel lernen. Sie waren bereit, ihre Schuld mit allen schrecklichen Folgen, die das hatte, einzugestehen. Es ging ihnen nicht darum, ihre persönliche Ehre zu retten und deshalb andere Schuldige zu finden. Sie waren bereit, Gott Recht zu geben. Und hier wird nun etwas ganz etwas besonders deutlich. Bei Gott gibt es praktisch in jedem Gericht die Chance zur Umkehr. Wenn ihr die Bibel aufmerksam lest, werdet ihr das immer wieder finden. In den größten Gerichten sendet Gott Propheten und immer gibt er die Chance zur Umkehr. Und dass die Veränderung nicht zum Positiven sich wendet, ist nicht das Problem, dass Gott keine Chance gegeben hätte, sondern ist das Problem, dass die Chancen so wenig genutzt werden. Und Gott wendet das Unheil ab. Gott lässt uns nicht ohne Warnung ins Verderben rennen. Christen schon gar nicht, weil wir zu seinem Volk gehören. Gott ist nicht so, dass er da sitzt wie einem Stadion und sich darüber freut, wenn einer falsch rennt. Sondern ich denke, wenn einer falsch rennt, und wenn wir jetzt mit dem Bild vom Stadion bleiben, ich denke, Gott steht auf in diesem Stadion. Und ich glaube, er steht nicht nur auf, sondern er wird aufs Feld runterkommen und wird versuchen, mir zu sagen, dass ich nun verkehrt renne. Gott guckt nicht in großer Distanziertheit, in kalter Distanziertheit zu, wie seine Kinder ins Verderben rennen. Nie und nimmer. Sondern er ringt um sie, genauso wie er ums Volk Israel gekämpft hat. Gott lässt sich nie ohne Warnung ins Unglück rennen. Er wird Menschen und Ereignisse dir in den Weg stellen, die dich zur Besinnung rufen. Gerade dann, wenn du überheblich wirst. Stolz, und das wird man meistens oder gefahrenmäßig dann, wenn wir viel Erfolg haben. Das muss nicht sein. Es gibt viele Menschen, die Erfolg haben, Christen. Die können gut damit umgehen. Aber wir müssen einfach wissen, da stecken Gefahren drin. Wie reagieren wir bei solchen Warnungen? Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, wenn wir uns selber prüfen würden, würden wir nicht auf diese Weise bestraft. Wenn wir uns selber prüfen würden. Ich möchte hier mal ganz offen sagen, ich wünschte mir manchmal, dass wir Christen viel stärker bereit wären, uns selber zu prüfen. Und in der Kritik gegenüber jemand anderem selber mal zu prüfen, was wir eigentlich selbst tun. Was wir selbst an uns akzeptieren, was wir am anderen nicht akzeptieren. Denn ich stelle oft fest, dass Menschen für ihr eigenes Verhalten gute Erklärungen haben. Geistliche Erklärungen. Und für Verhalten von anderen Christen oft hartherzig reagieren. Lieblos. Würden wir uns selber prüfen? Würde uns Gott nicht strafen und würden wir vermutlich auch einiges barmherziger sein im Umgang miteinander? Also ich finde, wir sind schon barmherzig miteinander. Übrigens, es fällt mir noch auf, dass wir haben jetzt einige Gäste gehabt in unserer Gemeinde und was mich sehr gefreut hat, wir haben von vielen, vielen Reaktionen bekommen. Die haben gesagt, ihr habt dann eine schöne Atmosphäre und wie ihr miteinander umgeht. Die waren verblüfft. Menschen, die keine Christen sind. Auch Christen. Das darf man ja auch mal sagen. Das ist auch ein Geschenk. Man muss ja nicht so tun, als es nicht so wäre. Das ist das Zeugnis, das wir von vielen bekommen. Wir bekommen auch andere. Andere gehen und sagen, wir seien lieblos. Kann man immer schnell sagen. Aber es ist wichtig, dass wir bereit sind, uns selber zu prüfen und selber zu sehen, ob wir mit den Dingen, die wir tun, auch so hart ins Gericht gehen, wie mit den Dingen, die andere tun. Oder ob wir für uns dann eine gute Erklärung haben. Da könnte ich jetzt xx Beispiele aufschreiben. Und ein wichtiges Gebetsanliegen für uns Gläubige, denke ich, ist, dass wir Gott ab und zu wieder mal dafür bitten, Herr, öffne mir die Augen für mich selbst. Öffne mir die Augen für meine Sünde. Für meine Fehlverhalten. Öffne mir die Augen, wenn ich stolz bin und ich es nicht merke. Zeig es mir doch. Und ich will mich da verändern. Wenn wir das tun, dann wird Gott beim einen und anderen etwas aufbrechen lassen. Aber es wird immer heilsam sein. Es wird immer heilsam sein. Weil wenn etwas ans Licht kommt, und das müsst ihr dann nicht propagieren, und ich erwarte auch nie, dass Leute dann hier vorne kommen und all ihre Dinge, die sie da mitschleppen, dann breitschlagen müssen. Das kann, wenn du das offen machst, ist das eine Sache, kann das eine Sache zwischen dir und Gott sein, und vielleicht der eine und andere, das noch mit deinem Bruder oder deiner Schwester geklärt werden muss. Gott hat nicht zugelassen, dass Jerusalem mit Rehabeam und seinen Oberen verdirbt, weil er sich demütigte, weil er bereit war, Gott Recht zu geben. Und obwohl Gott ihm vergeben hatte, so mussten sie trotzdem die Folgen tragen. Gott sagt, aber sie werden sich ihm, Schischak, unterwerfen müssen, damit sie erkennen, was für ein Unterschied es ist, zu gehorchen oder den Königen, mir zu gehorchen oder den Königen anderen Ländern. Das heißt, Gott stellt nicht einfach den alten Zustand wieder her. Das ist das, was wir gerne möchten. Wir verbinden als Christen oft sehr schnell, ja, wenn du dich versündigst, dann ist das ja nicht allzu schlimm. Du kannst dann Buße tun und dann wird Gott da dir das vergeben. Und in den Begriff vergeben konstruieren wir schon bereits hinein, dass es dann wieder wäre wie vorher. Aber die Bibel lehrt uns etwas ganz anderes. Es ist nicht immer wie vorher. Vergebung heißt nicht, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird, in jedem Fall. Heißt es nicht? Sondern Vergebung heißt, Gott rechnet mir meine Sünde nicht an. Das ist schon sehr viel. Wenn ich vor Gott stehen werde, dann wird er meine Sünde mir nicht anrechnen. Das ist Vergebung. Aber wenn ich gestohlen habe oder im Geschäft Geld unterschlagen und jetzt werde ich entdeckt oder ich komme zur Einsicht, das war schlecht und ich habe das Geld schon ausgegeben, dann wird die Vergebung, die mir Gott schenken wird, wenn ich wirklich das bereue und Buße tue, wird mir das Geld nicht zurückbringen. Das muss ich nachher noch abbezahlen. Diese Narben werden bleiben. Vielleicht mache ich sogar einen Konkurs. Und dann kann ich jammern, ja, was ist das für ein Gott, warum lässt er das zu? Er ist doch gnädig und jetzt habe ich mal eine Sünde getan und jetzt lässt er mich in den Konkurs laufen. Ja, was ist das für ein Gott? Wer hat dann unterschlagen, du oder Gott? Natürlich du. Und Gott vergibt dir. Das heißt, er wird dir diese Sünde nicht anrechnen, aber die Folgen musst du tragen. Narben werden zurückbleiben, so auch bei Rehabeam. Der Tempel wurde ausgeraubt, der Tempelschatz. Die Zeichen der Machtfülle des Reichtums wurden beschädigt, das heißt, die goldenen Schilde der Leibwache, die wurden eingeschmolzen. Jetzt machte er kupferne Schilde und jeden Tag musste nun der Rehabeam, wenn er an diesen Leibwachen vorbeiging, musste er seine Narbe sehen. Da waren nicht mehr goldige Schilde, deshalb wird das da bestimmt beschrieben, sondern die kupfernen. Jeden Tag wurde er an seine Sünde erinnert. Und jeden Tag wurde er ermahnt, dass es sich nicht lohnt, sich von Gott abzuwenden. Das sind dann Mahnmale. Sünde führt nicht zwingend zur Reife. Das finde ich ist etwas, was wir uns einprägen müssen als Christen. Nicht wer versagt hat, ist der beste Berater. Natürlich kann man gewisse Reifeprozesse machen, indem man gesündigt hat und nachher eben diese Mahnmale hat, die einem dann helfen und dann kann man vielleicht einem anderen sagen, du mach das nicht, es lohnt sich nicht. Aber wirkliche Reifung geschieht nicht in dem, dass wir uns ständig versündigen, sondern die wirkliche Reifung geschieht in dem, dass wir lernen zu überwinden, der Sünde zu widerstehen. Das ist der gesunde Reifeprozess. Und kein Christ, der auf einem gesunden Reifeprozess ist, in dem, dass er überwinden muss, sich schämen oder genieren, weil er nicht 100 Storys hat, so schlimme, die er abgefallen ist und wieder zurückgefunden hat. Sondern die Reife ist dadurch, dass ich lerne, die Sünde zu überwinden, bevor ich sie getan habe, oder der Versuchung zu widerstehen. Da reife ich. Fasse zusammen. Nochmals eine Chance. Gott gibt uns nochmals eine Chance. Egal, wo wir stehen. Egal, was uns bestimmt. Egal, von was wir bestimmt sind, auch gedanklich in unseren Einstellungen. Es gibt immer ein Zurück. Es gibt immer eine Chance. Eine Chance zur Veränderung. Rehabeam wurde dann wieder mächtig und regierte weiter. Gott hat ihn nicht einfach abgesetzt, sondern Gott hat ihn weitergeführt. Auch hier wieder die Größe Gottes. Wir würden tendenziell dann sagen, wenn sich jemand mal so versündigt hat, nie mehr in einen Dienst. Nie mehr eine Verantwortung geben. Wir wissen ja, was der da gemacht hat. Völlig unchristlich. Absolut unchristlich. Gott gibt eine Chance. Er hat Rehabeam nicht abgesetzt. Er hat ihn sogar wieder erstarken lassen. Genauso den König David. Und man könnte aufzählen und aufzählen und aufzählen. Gott gibt uns nochmals eine Chance. Das Einzige, was an uns liegt und was uns eben sehr schwer fällt, ist Gott Recht zu geben. Und was uns oft schwer fällt, ist die Wahrheit über uns selber zu akzeptieren. Weil wir gerne von uns ein besseres Bild haben. Aber wenn wir das tun, dann werden wir erfahren, dass Gott uns aufnimmt und dass er uns eine neue Chance gibt und das Leben, das vielleicht in mir erstorben ist, wieder aufbrechen lässt. Dass er vielleicht meine Hartherzigkeit zerschlägt, dass ich wieder sensibel werde. Gott gibt immer nochmals eine Chance. Aber wir lassen es besser nicht so weit kommen und halten uns an das, was Micha, der Prophet, sagt. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. So wollen wir das tun, auch durch den Sommer hindurch. Leben wir in steter Verbindung mit Gott. Sind wir sensibel auf sein Sprechen und reagieren auf das, was wir hören. Vielleicht auch mal von jemand anderem, auch wenn es schmerzt. Ich mache das oft so, wenn ich etwas höre, was mich auch irgendwie trifft, dann nehme ich das oft mit ins Gebet und sage, hey, jetzt hat mir jemand das gesagt, was meinst du dazu? Wie viel Wahrheit ist dabei? Was soll ich daraus lernen? Wo sollen meine Korrekturen sein? Oder man kann sofort den anderen niedermachen. Bitte. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein gnädiger Gott bist, gütiger, von großer Barmherzigkeit. Aber du bist auch heilig und gerecht und du lässt dich nicht spotten durch uns. Du lässt dich auch nicht täuschen durch die Gebäude, die wir uns selber aufbauen. Du möchtest echte Verbindung, echte Beziehung zu uns. Und ich bin so froh, dass du ein Gott bist, der wirklich Chancen gibt. Auch Rehabeam hatte nochmals eine Chance. Denn schon mal hat er es falsch gemacht. Dann hat er es gut gemacht, dann wieder falsch. Und du hast ihm nochmal eine Chance gegeben. Du hast nochmals sein Königreich erstarken lassen. Und das wirst du auch tun in unserem Leben und das wirst du tun in unserer Gemeinde. Und das wirst du überall dort tun. Tun, wo Menschen deine Nähe suchen und wo sie bereit sind, dein Reden ernst zu nehmen. Ich danke dir. Amen.